Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Ratr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 27. Februar 2022, gleich dem 8. Eswan 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere sonntägliche Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Amir Abdullahian mahnt westliche Regierungen zu einem realistischen Ansatz bei Wiener Gesprächen. Hamas-Delegation und Hezbollah-Chef besprechen Widerstand gegen israelisches Regime. Und Blauäugige werden getötet. Westliche Experten verwenden rassistische Ausdrücke im Ukraine-Krieg. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Amir Abdullahian mahnt westliche Regierungen zu einem realistischen Ansatz bei Wiener Gesprächen. Verbleibende wichtige Fragen im Zusammenhang mit den in Wien laufenden Atomgesprächen können nach Meinung des iranischen Außenministers durch einen realistischen Ansatz der westlichen Staaten gelöst und eine Einigung kann anschließend endgültig erzielt werden. Laut der amtlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA vom Samstag lobte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian in einem Telefongespräch mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell seinen Einsatz sowie den Einsatz seines Stellvertreters Enrique Mora bei den Wiener Atomgesprächen und unterstrich, die definitive Entscheidung der Islamischen Republik Iran sei, dass ihre roten Linien nicht überschritten werden. Unter Bezugnahme auf die Bereitschaft der Islamischen Republik Iran, eine gute Einigung zu erzielen, unterstrich Amir Abdollahian die Notwendigkeit einer politischen Entscheidung der Gegenseite. Er sagte dazu weiter, Iran strebt ein gutes Abkommen an, aber im Rahmen seiner nationalen Interessen und unter Beachtung seiner roten Linien in den Verhandlungen. Mit Rückblick auf die jüngsten Entwicklungen bei den Wiener Gesprächen sagte der EU-Außenbeauftragte in diesem Telefongespräch, dass die Wiener Gespräche ein kritisches Stadium erreicht hätten und von allen Seiten ernsthafte Entscheidungen erforderten. Die beiden Politiker tauschten sich auch über die aktuelle Lage in der Ukraine aus. Laut Borrell werde die Krise in der Ukraine schwerwiegende Folgen für die Welt- und Europapolitik haben. Der russische Präsident Wladimir Putin kritisierte die Gleichgültigkeit des Westens gegenüber Moskaus Sicherheitsbedenken und sagte am 21. Februar, Russland erkenne die Unabhängigkeit von Donetsk und Luhansk im Donbass an. Putin gab in einer Fernsehansprache am Donnerstagmorgen an, dass Russland im Donbass eine militärische Spezialoperation durchführe, mit dem Ziel, die Ukraine zu entmilitarisieren und nicht beabsichtige, das Land zu besetzen. Hamas-Delegation und Hezbollah-Chef besprechen Widerstand gegen israelisches Regime. Eine führende Delegation der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas hat sich mit dem Generalsekretär der libanesischen Widerstandsbewegung Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, getroffen, um über die jüngste israelische Aggression in den palästinensischen Gebieten zu sprechen. Die Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Leiters des Politbüros der Bewegung, Saleh al-Aruri, traf sich am Samstag mit Nasrallah und anderen Vertretern der Hezbollah und tauschte sich mit ihnen über die jüngsten Ereignisse in Palästina aus, insbesondere über Israels Rechtsverletzungen gegen Palästinenser und die Angriffe des Regimes auf das Viertel Sheikh Jarrah im besetzten Osten von Al-Quds. Sheikh Jarrah war Schauplatz häufiger Angriffe israelischer Streitkräfte gegen die Palästinenser, die gegen die geplante Vertreibung von Dutzenden palästinensischen Familien aus ihren Häusern zugunsten israelischer Siedlergruppen protestierten. Die beiden Seiten diskutierten am Samstag auch den Horizont des bestehenden Konflikts zwischen der Achse des Widerstands und dem vorübergehenden zionistischen Regime sowie die jüngste politische Situation in der Region, so die Hisbollah-nahen Medien. Die Teilnehmer des Treffens betonten die Stabilität und Solidarität der Achse des Widerstands angesichts aller Belastungen und Bedrohungen und sagten, auf sie wurden große Hoffnungen gesetzt. Beide Seiten wiesen auf die Stärke der Beziehungen zwischen Hisbollah und Hamas hin und betonten die Ausweitung der Zusammenarbeit und Koordination zwischen den beiden Seiten. Sie lehnten jegliche Vereinbarungen gegen die palästinensische Sache ab und forderten die Länder, die die Beziehungen zu Israel normalisieren, auf, ihren Kurs umzukehren, da dieser Schritt der palästinensischen Sache schaden und nur dem zionistischen Regime dienen würde. Sie begrüßten auch palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen als Individuen, die einen neuen Kampf gegen das Besatzungsregime führen, und riefen zur Solidarität mit den Gefangenen auf. Blauäugige werden getötet. Westliche Experten verwenden rassistische Ausdrücke im Ukraine-Krieg. Während der Konflikt in der Ukraine weiter tobt, verwenden einige westliche Medienexperten rassistische Ausdrücke, um ihre Trauer darüber auszudrücken, dass Blauäugige und Blonde in einem europäischen Land getötet werden, das Irak und Afghanistan so unähnlich ist. Der leitende Auslandskorrespondent von CBS News, Charlie DeGotta, der am Freitag live aus Kiew berichtete, drückte seinen Schock darüber aus, dass sich in Osteuropa Krieg entfalte, und deutete an, dass die Ukraine zivilisierter sei als der Irak und Afghanistan, wo die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten eine Spur des Todes und der Zerstörung hinterließen. Die Ukraine ist kein Ort, bei allem Respekt, wie der Irak oder Afghanistan, an dem seit Jahrzehnten Konflikte toben, sagte er und fügte hinzu, dies ist eine relativ zivilisierte, relativ europäische, ich muss diese Worte sorgfältig wählen, auch Stadt, wo man das nicht erwarten oder hoffen würde, dass es passieren wird. Ein Analyst, der bei BBC auftrat, sagte auch, die Ukraine-Affäre sei sehr emotional für mich, weil ich sehe, wie Europäer mit blauen Augen und blonden Haaren getötet werden. Der Ausdruck von Schock und Bestürzung kommt daher, dass diese Experten größtenteils geschwiegen haben, als die USA und ihre NATO-Verbündeten Anfang der 2000er Jahre unter falschen Vorwänden in den Irak und Afghanistan einmarschierten. Der Krieg und die Besatzung in diesen Ländern führten zum Tod von Hunderttausenden von Zivilisten und zur Vertreibung von Millionen anderer. Gegenmaßnahmen. Russland schließt seinen Luftraum für Flugzeuge aus Polen, Tschechien und Bulgarien. Russland hat seinen Luftraum für Flugzeuge aus Polen, der Republik Tschechien und Bulgarien gesperrt. Damit reagierte die russische Regierung auf die bereits am Freitag vollzogene Sperrung des Luftraums über Polen, Tschechien und Bulgarien für russische Maschinen. Nach diesen drei Ländern sperrten auch die baltischen Staaten ihren Luftraum für russische Flugzeuge. Das kündigten Estland, Lettland und Litauen an. Nach Angaben der litauischen Regierung soll die Schließung des Luftraums der drei Länder gleichzeitig erfolgen. Russland hat vor zwei Tagen seinen Luftraum für britische Flugzeuge gesperrt, als Reaktion auf einen entsprechenden britischen Schritt, Airflot-Flugzeugen den Flug in das Land zu verbieten. Auch die deutsche Bundesregierung bereitet die Sperrung des Luftraums für russische Maschinen vor. Bundesverkehrsminister Volker Wissing befürworte dies und habe angeordnet, alles dafür vorzubereiten, teilte sein Ministerium am Samstagabend mit. Putin kritisierte die Gleichgültigkeit des Westens gegenüber Moskaus Sicherheitsbedenken und gab letzte Woche bekannt, sein Land erkenne die Unabhängigkeit der Republiken Donetsk und Luhansk an und habe im Kreml Kooperations- und Freundschaftsabkommen mit ihren Führern unterzeichnet. China kritisiert Überfahrt eines US-Kriegsschiffs durch Taiwanstraße als provokativ. China hat die Überfahrt eines US-Kriegsschiffs durch die strategisch sensible Taiwanstraße, die das selbstverwaltete chinesische Taipeh, Taiwan, vom chinesischen Festland trennt, als provokativ bezeichnet. In einer Erklärung vom Samstag sagte die 7. Flotte der US-Marine, dass der Lenkwaffenzerstörer der L.A. Burke-Klasse, die USS Ralph Johnson, einen routinemäßigen Transit durch internationale Gewässer durchführe. Der Transit des Schiffes durch die Straße von Taiwan zeigt das Engagement der Vereinigten Staaten für einen freien und offenen Indo-Pazifik. Das US-Militär fliegt, segelt und operiert überall dort, wo es das internationale Recht zulässt, sagte der Sprecher der Flotte Nicholas Lingo. Amerikanische Kriegsschiffe führen regelmäßig solche Fahrten durch die Meerenge durch, was oft wütende Reaktionen aus China nach sich zieht, das die Souveränität über das selbstverwaltete Taiwan hat. Später am Tag sagte die Volksbefreiungsarmee Chinas in einer Erklärung, dass es die Überfahrt überwacht habe und nannte es einen provokativen Akt Washingtons. Unter der Ein-China-Politik erkennen fast alle Länder der Welt diese Souveränität an. Auch die USA erkennen die chinesische Souveränität über die Insel an, aber in einem versuchten Affront gegen China und unter Verletzung ihrer eigenen offiziellen Politik verkauft Amerika ständig Waffen an die Insel, umgeht Peking und unterstützt eifrig seinen sezessionistischen Präsidenten Tsai Ing-wen. Peking, das die USA wiederholt vor offiziellen Beziehungen zu Taiwan gewarnt hat, sagt, die US-Kontakte mit Taiwan und die Waffenverkäufe an die Insel seien eine Verletzung der Souveränität Chinas. Letztes Jahr segelten amerikanische Marineschiffe etwa monatlich durch die Meerenge. Die Überfahrt am Samstag war die erste seit November. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4, Mashhad 9, Isfahan 8, Shiraz 11 und Bandar Abbas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In schneller Abfolge kommunikativer, politischer und militärischer Aktionen hat Russland das Heft des Handelns in Mittelosteuropa an sich gerissen. Washington und die NATO stehen düpiert und können jetzt nur noch zuschauen, wie schnell Moskau welche Stücke aus dem ukrainischen Staatsgebiet unter seine Kontrolle bringt, erläutert der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte Christoph Hörstel im Gespräch mit uns. Es folgt der zweite Teil dieses Interviews.
Herr Hostel, erzählen Sie uns etwas über den Stand der Kampfhandlungen, bevor wir hier weitergehen.
Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Wir haben dann, um das kurz einzuleiten, ja nun am Montagabend diese lange, ausführliche Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin gehabt, zur Begründung, warum er sich gezwungen sieht praktisch, warum es sein muss, dass Russland nun diese Republiken anerkennt. Da ist ein Schutzbedürfnis, da gibt es ständige Übergriffe. Und es gab eben diese Übergriffe. Es gab tatsächlich Bombardierungen und Schüsse auf die Demarkationslinie, auch mit schweren Waffen. Das geht auch jetzt die ganze Zeit weiter. Und das ist alles Bruch des Minsk-Abkommens natürlich, an das sich eben die Ukraine nie gehalten hat. Auch das sind ja Dinge, die muss man einfach klar auf den Tisch legen. Sämtliche Beklagnisse der Russen waren absolut korrekt. Das ist einfach eine klare Tatsache. Wenn man ein Abkommen macht, dessen erster Punkt sofort 2015 hätte umgesetzt werden müssen, nämlich direkte Gespräche zwischen der Kiewer Regierung der Ukraine und den selbsternannten Chefs sozusagen der abtrünnigen Republiken. Das ist natürlich diplomatisch, ich will mal sagen, viel verlangt, keine Frage. Aber am Ende der ganzen Schrittekette stand ja, dass Kiew die Kontrolle über die Grenzen übernimmt, nach außen hin, die Grenzen der Ukraine, also auch die Grenzen dieser abtrünnigen Donbass-Republik nach Russland hin. Und das hätte bedeutet, dass man die Bevölkerung dann ausliefert. Denn die können ja mit ihrer nicht so kleinen Truppenmacht, das sind ja 225.000, 250.000, da variieren jetzt die Angaben so ein bisschen, aber das ist es wohl ungefähr, hier mit so viel Mann hätten sie praktisch die abtrünnigen Republiken gegen Russland hin völlig abriegeln können, alles ganz scharf kontrollieren und dann hätte Kiew die aushungern können. Und deswegen gab es einen Mehrschritteplan, der klug ist, der richtig ist. Minsk ist ein toller Prozess und hätte so umgesetzt werden müssen und hätte dann auch natürlich diese ganzen Entwicklungen hier verhindert. Aber die Ukraine gestützt von Washington und den, ich will mal sagen, etwas feige zurückhaltenden europäischen Vasallen, hat sich einfach geweigert, Schritt 1 zu unternehmen. Und deswegen ging es nie weiter. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, da wird noch das Normandie-Format erfunden und da sitzen die dann drin, jetzt rede ich politisch und antworte nicht auf die militärische Frage, aber das kommt sofort. Das ist ja der Hintergrund davon. Da gehen die Russen also hin und haben x Gespräche im Normandie-Format mit Deutschland, Russland, Frankreich und eben der Ukraine. Die Russen gehen dahin und wissen die ganze Zeit und kriegen immer wieder neu zu hören, nö, das Abkommen Minsk, da fangen wir nicht mal an mit der Umsetzung. Und das haben die sich 7 Jahre lang gefallen lassen und das hätte, kann ich Ihnen sagen, das hätte sich Washington niemals in dieser Länge gefallen lassen. Das ist vollkommen klar. Da haben die Russen eine geradezu Engelsgeduld bewiesen mit diesen, ich will mal sagen, teilfaschistischen Maidan-Häuptlingen in Kiew. Und das ist natürlich eine Riesenbelastung. Und das ist eine Riesenbelastung, weil eben ein erheblicher Teil der ukrainischen Bevölkerung dem russisch-orthodoxen Glauben anhängt und Russisch spricht als Hauptsprache. Und denen bleibt nach diesem Putsch 2014 Russisch als Amtssprache verwehrt. Jetzt haben wir mal überlegt, gibt es da irgendwelche Präzedenzen? Man sucht dann Vergleiche. Nun sind ja internationale Vergleiche immer blöd. Trotzdem könnte man tatsächlich sagen, das habe ich heute Morgen gelesen, da kann ich mich anschließen, das könnte ungefähr hinkommen. Wir haben die dreisprachige Schweiz, nicht? Das weiß jeder, die sprechen Deutsch, Italienisch und Französisch. Wie wäre es denn nun, wenn man jetzt einfach sagt, Italiener und Franzosen dürfen jetzt keine Amtssprache Italienisch und Französisch haben, die müssen Deutsch reden. Das ist absolut absurd, weil eben ein Teil gar nicht so spricht. Problem ist natürlich, die ukrainische Sprache, deswegen passt das mit der Schweiz nicht so ganz, ist viel näher am Russischen dran, als zum Beispiel Italienisch am Französisch und beide am Deutschen. Also das ist, deswegen diese Vergleiche hinken, aber sie werfen ein Licht darauf, worum es geht, dass eben eine Bevölkerungshälfte sozusagen hier tatsächlich nicht als Amtssprache bekommt, was ihre Hauptsprache ist. Und das sind alles so Unterdrückungsmechanismen, die man hat. Und dann kommt natürlich diese hochernste Nummer, dass eben seit 2007 die CIA intensiv begonnen hat, in der Ukraine die Nazis hochzuziehen. Bis dahin, dass das eben mehrere tausend Mann starke, sehr kampfstarke und, wie soll man sagen, absolut nicht friedenswillige Unterdrückungs- und Terrortruppen sind, die erhebliche Sachen. Mir liegt hier ein Video vor, das hatte ich gestern Nacht auch schon mal online. Da haben selbsterklärtermaßen 5, 6 Mitglieder der sogenannten Azovschen, der Azov-Brigade, das ist eben so eine rechtsradikale, teilfaschistische Truppe. Das will ich jetzt nicht alle als Nazis bezeichnen, aber es sind eindeutig Nazis drunter und die anderen machen mit und können wir wahrscheinlich wie soll man sagen, 10-teiliges Seminar drüber machen, wer da wie denkt und wo genau die ideologischen Linien liegen. Aber eines ist klar, die haben sich einen Kämpfer der abtrünnigen Donetsk-Republik geschnappt und haben den vor laufender Kamera gekreuzigt, mit Nägeln in die Finger und am Kreuz erstmal angetaped, dann die Nägel eingeschlagen, ihn nachher noch in der Körpermitte verletzt und das Kreuz aufgerichtet und dann angezündet. Dann allerdings endete der Film, Gott sei Dank. Ich habe den erst online gestellt hier auf Telegram, dann fand ich das so furchtbar, habe ich es gelassen, weil man natürlich auch bei den Bildern, das wissen Sie ja, weiß man nie, woher kommt es wirklich, sind das wirklich Leute, ist das vielleicht ein russischer Propagandafilm, wenn es ganz hart kommt, glaube ich nicht, das ist einfach zu gut gewesen, sozusagen, sah zu natürlich aus, aber wer weiß dies schon, es gibt auch tolle Schauspieler. Wie auch immer, da gibt es eben echten Terrorismus. Und jetzt auf diesem Hintergrund, und natürlich, da wird auf Kindergärten, auf Einkaufszentren, auch jetzt geschossen, auch im Donetsk-Gebiet, in dem ganzen Donbass, fahren diese Kräfte schwere Artillerie mitten in Hinterhöfe und Wohnbezirke und feuern von dort aus in der Hoffnung, dass die Russen diese Kräfte angreifen und dann tatsächlich auch eben Zivilisten treffen. Die benutzen Menschen als Schutzschilde, das ist alles im internationalen Kriegsrecht natürlich verboten, machen die aber eiskalt, gibt es Fernsehmaterial davon, ich habe das hier auch auf meinem Telegram veröffentlicht, kann Ihnen das auch zuleiten. Das sind alles solche Dinge, die da passieren und die eben zeigen, wie ernst das ist. Jetzt zu den Truppenbewegungen in Kürze. Russland hat seine Stoßrichtungen praktisch dreigeteilt. Man muss das vom Norden her, fangen wir damit an. Da geht es in Richtung Tschernobyl und Kiew, wo zurzeit eine harte Kämpfe stattfinden. Die Regierung in Kiew hat etwas vollkommen Unverantwortliches gemacht. Da herrscht auch totales Chaos. Müssen sich so vorstellen, der russische Präsident hatte am Montagabend eine Rede gehalten, die mich auch sehr bewegt hat, die ihn selber sehr bewegt hat. Man sieht ihn da mehrfach in der Rede schwer seufzen. Und ich kann nur sagen, ich habe ja nun Putin persönlich getroffen. Das ist ein dermaßen durchgängiger Typ. Ja? Also ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich eigentlich wie mit Donald Trump, den ich ja sehr kritisiere, was gerade seine Iran- und Nahost- und Palästina- und Israel-Politik angeht. Aber so als Politikertyp ist er sehr kernig und man kann mit dem reden über alles. Das ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner dafür. Und der kann auch sehr offen sein, auch schonungslos offen und radikal offen und sowas. Das ist angenehm.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie nun ein zu unserer Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Weiterhin gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Salam und herzlich willkommen zur heutigen Hörerpostsendung, liebe Freunde unseres Senders. Seit wir nicht mehr über Kurzwelle ausstrahlen, ist es noch schwieriger geworden, eine Hörerpostsendung zusammenzustellen. Heute sind wir optimistisch, dass es klappen wird, wenn auch ein trauriger Umstand, nämlich der Krieg in der Ukraine, der Anlass dafür ist, dass wir längere Hörerpost haben. Dafür möchten wir uns auch gleich bei unserer langjährigen und einzigen aktiven Hörerfreundin Martina Pohl bedanken. Zunächst erwähnen wir aber erst die Meldungen, die uns über den neu eingerichteten WhatsApp-Kanal erreicht haben. Thank you. Fast kann man sagen, wie könnte es anders sein, als dass unser langjährigster treuer Hörerfreund Volker Wildschrei die erste Meldung diesbezüglich gemacht hat. Hallo, schön mit Ihnen verbunden zu sein, schrieb er und verfasste gleich eine Sprachnachricht, die Sie hier hören können.
Hallo liebe Freunde in Teheran. Das ist aber eine große Überraschung, dass ich nun auch per WhatsApp mit Ihnen verbunden bin. Hab mich sehr gefreut, das in der heutigen Sendung zu hören und natürlich können wir dieses Medium auch benutzen, miteinander zu kommunizieren. Ganz liebe Grüße aus Dillingen im Saarland von Ihrem Hörerfreund Volker Wildschrei. Tschüss und alles Gute.
Obwohl unser lieber Herr Wildschrei so viele Jahrzehnte der Kurzwelle stark verbunden ist, verschließt er sich auch nicht vor den neuen Medien und Technologien. Großartig. Besten Dank, Herr Wildschrei. Unser langjähriger IREB-Pars-Today-Freund Stefan Lipsius, der allerdings auch vorher kein Kurzwellenhörer war, ist sowieso auch mit neuen Technologien vertraut, so schrieb er uns über WhatsApp. Liebe Freunde, gerne sende ich Ihnen eine erste Nachricht über den neuen von Ihnen eingerichteten Kommunikationskanal zur deutschsprachigen Redaktion von IREB Pars Today. Die Neuerung ist eine ausgesprochen gute Idee und wird hoffentlich dazu beitragen, den Kontakt zwischen Ihnen in Teheran und Ihren Hörerinnen und Hörern zu intensivieren. Mit diesen kurzen Zeilen verbleibe ich für heute und wünsche Ihnen allen einstweilen weiterhin Gesundheit und auch sonst alles Gute. Herzliche Grüße aus Kassel, Ihr Stefan Lipsius. So, nun kommen wir zur Mail von Martina Pohl in Überlingen aus aktuellem Anlass. Liebe Redaktion von IREB Pars Today, es sind schwere Zeiten für Europa angebrochen. Wir sind im dritten Jahrtausend, da sollte es keine Kriege mehr geben. Man ist fassungslos, dass sowas möglich ist. Internationales Recht wird durch Gewalt ersetzt. Russland hat den kriegerischen Weg eingeschlagen, um Waffen gegen Menschen zu erheben. Das schlimmste Szenario ist eingetroffen: der russische Angriff auf die Ukraine. Nach den ursprünglichen Abmachungen sollte die Ukraine neutral sein, es sollte also keine Erweiterung der NATO nach Osten geben. Warum gibt es nicht die Möglichkeit eines neutralen Staates zwischen Ost und West nach dem Vorbild der Schweiz? Was wäre schlimm daran, wenn die Ukraine ein neutraler Staat wäre? Für diese Fragen kann es nur eine Verhandlungslösung geben. Präsident Putin hat der Ukraine die Staatlichkeit abgesprochen und gesagt, dass diese nie ein eigenständiger Staat war. Die Ukraine und die Weltgemeinschaft sehen dies anders. Putin hat die beiden Separatistengebiete im Osten der Ukraine völkerrechtlich anerkannt. Der Vormarsch russischer Truppen in die Ukraine geht weiter. Diplomatische Bemühungen haben nicht gefruchtet. Eine friedliche Lösung war, wenn man ehrlich ist, nicht mehr zu erwarten. Putins Schritt hat sich schon lange in eine andere Richtung bewegt. Er regiert nach anderen Prioritäten. Die russische Führung hatte da wenig Interesse, was den Verhandlungstisch betraf. So geht die Mail von Frau Pohl weiter. Der Westen reagiert mit harten Sanktionen. Der Handel mit russischen Staatsanleihen soll verboten werden. Dem russischen Staat soll der Zugang zum EU-Kapital- und Finanzmarkt erschwert werden und so weiter. Sanktionen treffen am härtesten die normale Bevölkerung, nicht nur in der Ukraine, sondern auch bei uns. Die Energiekosten explodieren bei uns und Deutschland ist auf Erdgasimporte angewiesen. Vor Jahren wurden in 38 europäischen Staaten Gasstresstests durchgeführt, um auf mögliche Engpass-Szenarien reagieren zu können. In diesem Zusammenhang wurden zwei konkrete Ausfallsituationen simuliert: der vollständige Lieferstopp von Erdgas aus Russland und die Unterbrechung der russischen Gasimporte über die ukrainische Transitroute. Bei diesem Szenario ging man aber nur von einer begrenzten Zeit von 1 oder 6 Monaten aus. Ich sende euch heute noch den Artikel »Putin im Zangengriff« von Peter Scholl-Latour aus dem Buch »Der Weg in den neuen Kalten Krieg« vom 13. November 2006 zu. Ihr müsst diesen Beitrag natürlich nicht in der Hörerpost vorlesen, da dieser Inhalt etwas lang ist. Eure Martina. Liebe Frau Pohl, nochmals vielen Dank, dass Sie dieses aktuelle Thema angesprochen haben, ebenso wie die Zusendung des Artikels von Peter Scholl-Latour, auf den wir nachher noch eingehen werden. Wirklich hätte sich vor kurzem noch kaum jemand denken können, dass es so bald zu einem Krieg in Europa kommen könnte. So etwas schien unmöglich. Leider ist die unvermutete und unerwünschte Situation eingetreten und wir sollten alle beten, dass die kriegerischen Maßnahmen so schnell wie möglich eingestellt werden und nicht noch mehr Blut vergossen wird. Dass sich die Einstellung Irans gegenüber dem Vorgehen des russischen Präsidenten von den westlichen Ländern unterscheidet, konnten Sie sicher schon in unseren Nachrichten lesen oder hören. Nichtsdestotrotz verurteilt die Islamische Republik Iran den Krieg. In einer unserer Nachrichten von vorgestern, Freitag, heißt es: Ayatollah Ahmad Khatami, der die Freitagsgebete in Teheran leitet, sagte, die Politik Irans in Bezug auf die Ukraine-Krise und ähnliche Themen bestehe darin, von allen beteiligten Ländern Zurückhaltung zu verlangen. Was uns Sorgen macht, ist die Tötung unschuldiger Menschen, sagte er. Bei diesem Vorfall haben die provokativen Aktionen der NATO unter der Führung der Vereinigten Staaten die Situation in der Region verkompliziert, sagte Ayatollah Khatami und fügte hinzu, dass die Ukraine-Krise das Ergebnis davon sei, dass Washington seine Nase in alles auf der ganzen Welt stecke. Er fügte hinzu, dass die USA sich selbst fälschlicherweise als Supermacht betrachten, obwohl sie keine Supermacht sind. Auf der anderen Seite schlagen die europäischen Länder in dieser Angelegenheit ständig die Kriegstrommeln, als ob sie glauben, dass der Krieg ihnen nützt. Wenden wir uns zunächst erst noch der Mail unseres Leipziger Hörerfreundes Dieter Leupold zu, die wir vor einigen Tagen bekommen haben. Hallo, liebe Pars Today Redaktion, IRIB, deutsche Redaktion. Nach einigen Wochen Schreibpause heute wieder einige Zeilen an die Redaktion zu euch ins Funkhaus. Nun sind schon fast 2 Monate vergangen, dass die Kurzwellenausstrahlung für das deutsche Programm eingestellt wurde. Auch wenn das deutsche Programm nicht mehr über 5900 kHz gesendet wird, ziehe ich mir jeden Sonntagabend das deutsche Programm aus dem Internet herunter zum Nachhören über www.dxc.de. Da geht es am schnellsten. Also ich höre euch auch weiterhin zu. Werden überhaupt wieder QSL-Karten versendet? Außerdem meine Frage, ob man euch auch weiterhin als IRIB bezeichnen kann, weil auf der Internetseite Past Today steht. Habe euch mal eine Tabelle beigefügt, Stand 2022. Wie viele Sprachdienste, Stand Februar 2022, hat Past Today derzeit und in welchen Sprachen sendet ihr? Mir geht's den Umständen entsprechend noch gut, trotz der fast dreijährigen Zwangs-Corona-Politik in Deutschland. Andere Länder haben in den zurückliegenden Wochen gelockert, bloß hier in Deutschland tragen wir weiterhin die Fuselwindel in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln. Wo man hingeht, liegen die Nasen- und Mundschutzbinden überall auf der Erde herum, das sind inzwischen schon einige Millionen. Wie viel wiegt eine Einwegmaske? Die einfachen hellblauen oder weißen Masken, je nach Verfügbarkeit mit Ohrschlaufen, Verarbeitung, dreilagig, wiegen 3 Gramm. Wenn man die 3 Gramm mit 60 Millionen Einwohnern Deutschlands, Kinder abgerechnet, multipliziert, sind das gleich 180 Tonnen, was da so rumliegt an Abfall auf Plätzen in Parks und Straßen. Ich frage mich, wo sind da die Grünen, die sich bei jedem Umweltskandal aufregen? Keine Stimme aus dem Plenarsaal gegen diese Umweltverschmutzung. Soweit für heute in Kürze. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, euer Hörer Dieter Leupold. Lieber Herr Leupold, wir haben uns gefreut, dass Sie sich wieder bei uns gemeldet haben und auch noch die Hörerpostsendung weiterverfolgen. Bisher konnten wir noch keine QSL-Karten mehr versenden, aber es wird auch wieder besser, zumindest mit eQSL. Die Tabelle, die Sie haben über die Sprachdienste von IRIB, ist aktuell und richtig. Auch besteht IRIB weiterhin und Past Today ist sozusagen nur eine Unterabteilung. Jetzt singt erst einmal Behnam Safa wie das Lied Aramesh, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Ruhe. Damit grüßen wir besonders auch unser österreichisches Geburtstagskind von Ende Februar, Paul Gaga, von dem wir leider lange nichts gehört haben. Außerdem grüßen wir unsere ehemaligen Hörer Ralf Ladusch und Helmut Lesser, die heute Geburtstag haben.
چشمای هیشکی نیست میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشکی نیست چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی
از بس تو خوبی
میخوام
باشی تو چشات آرامشی داره که پا بند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن. بمون و عاشق من باش. بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی. خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی. از بس تو خوبی میخوام باشی تو کل رویاها. تو جون بگیرم با تو باشی امید فرداها. از بس تو خوبی میخوام باشی تو کل رویاها. تو جون بگیرم با تو باشی.
So, nun kommen wir noch zu dem sehr interessanten Artikel von Peter Schallatour aus dem Buch Der Weg in den neuen Kalten Krieg vom 13. November 2006, den uns Frau Pohl zugeschickt hat. Leider ist Herr Schallatour schon 2014 verstorben. Sein Platz ist jetzt besonders leer, denn er hat die Ursachen für die Ukraine-Krise, die jetzt auf einem Höhepunkt ist, schon damals sehr gut erkannt. Sicher hätte unser Kollege Herr Scharogny so manches Interview mit ihm geführt, würde er denn noch leben. Nun aus seinem Artikel einige Ausschnitte. Deutschland steht vor der Wahl, mit Russland eine vielversprechende ökonomische Partnerschaft, ja Symbiose einzugehen oder sich im Namen einer obsoleten NATO-Struktur in einen neuen Kalten Krieg hineinzerren zu lassen. Man mag die Behauptung Gerhard Schröders belächeln, er habe in Wladimir Putin einen lupenreinen Demokraten erkannt, aber bei seinem betonten Kooperationswillen mit Moskau hat der Ex-Kanzler eine Richtung gewiesen, von der seine Nachfolgerin nicht abweichen sollte. In der deutschen Öffentlichkeit gehört es zum guten Ton, sich über den Regierungsstil des russischen Präsidenten zu entrüsten. Zweifellos hat sich im Kreml der traditionelle Zug zur Autokratie wieder durchgesetzt. Aber wer wünschte sich schon jene pseudodemokratische Ära der Perestroika zurück, als das Sowjetimperium ohne äußeren Zwang auseinanderfiel, als die Reichtümer des Landes skrupellosen Spekulanten ausgeliefert waren und die Straßen Moskaus ein chaotisches Bild des Massenelends boten? Gewiss, es geschehen unerträgliche Übergriffe der Sicherheitsorgane in den Weiten der Russischen Föderation. Doch es war bestimmt nicht Wladimir Putin, der am Vorabend seines Deutschlandbesuchs die Ermordung der Journalistin Anna Politkovskaya in Auftrag gab. Was die grauenhafte Unterdrückung der Tschetschenen betrifft, so sind diese Exzesse auf die Befürchtung Putins zurückzuführen, der ethnische und islamistische Aufstand könne auf sämtliche autonomen Republiken des Nordkaukasus, vor allem auf Dagestan, übergreifen, längs der Wolga nach Norden vordringen und auch den Separatismus der Tataren und Baschkiren anheizen. Es leben insgesamt mehr als 20 Millionen türkstämmige Muslime im Land, deren hohe Geburtenrate krass mit dem demografischen Verfall des russischen Staatsvolkes kontrastiert, bei dem der Bevölkerungsschwund 800.000 Seelen pro Jahr beträgt. Im Übrigen lebt Russland weiterhin in der traumatischen Erinnerung an das Tatarenjoch der Goldenen Horde, das fast 300 Jahre lang die Herrschaft des Halbmondes bis zu den Pripyat-Sümpfen ausdehnte. In den Medien werden Krokodilstränen über das Schicksal jener Oligarchen vergossen, die sich durch extreme Cleverness, aber vor allem mit räuberischen Methoden der Ressourcen des Landes bemächtigen und im Begriff standen, wie das in der Ukraine tatsächlich geschah, auch die staatliche Macht sowie die Herrschaft über die Medien an sich zu reißen. Wladimir Putin, der zu dem Vorbild Peter dem Großen aufblickt, versucht, diese neuen Bojaren in die Zucht zu nehmen. Zumindest ein Dutzend von ihnen, wenn sie denn erfolgreich operieren und Steuern entrichten, ist vor den Nachstellungen dieses ehemaligen KGB-Offiziers verschont geblieben. Bedingung war, dass sie, anders als Michail Khodorkovsky, auf politischen Einfluss sowie auf den Ankauf von Fernsehstationen und die suspekte Zusammenarbeit mit US-Konzernen verzichteten. Ist es wirklich so verwunderlich, dass das mächtige Gazprom-Kombinat von den Ukrainern und Georgiern die Entrichtung angemessener Preise für die unentbehrlichen Gaslieferungen fordert, nachdem sich in Kiew und Tiflis neben den unbändigen Unabhängigkeitswillen auch eine präferentielle Ausrichtung auf Washington durchsetzte, die in dem Wunsch gipfelt, dem Atlantischen Bündnis beizutreten? Hier liegt der Hase im Pfeffer. Die Atlantische Allianz hatte den Präsidenten Gorbatschow und Jelzin feierlich, wenn auch ohne vertragliche Absicherung versprochen, sie werde nach der deutschen Wiedervereinigung ihren Bündnisbereich nicht bis zu den Grenzen der ehemaligen Sowjetunion vorantreiben. Und schon gar nicht das in Europa stark verkleinerte Territorium der Russischen Föderation zusätzlich reduzieren. Stattdessen hat die NATO zu einem Drang nach Osten angesetzt, wie ihn bereits der Sicherheitsberater des US-Präsidenten Carter, Zbigniew Brzezinski, angekündigt hatte. Der Eindruck entstand, Amerika und seine folgsamen europäischen Verbündeten wollten die Erben des Zarenreichs und des Sowjetimperiums auf eine Linie Smolensk-Rostow zurückwerfen, was bei den Russen düstere Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg weckt. Die Expansion der NATO out of area hat in Osteuropa aus der Perspektive des Kreml geradezu aggressive Züge angenommen. War es wirklich notwendig, die jüngste Sitzung des Atlantischen Bündnisses in Riga, also gewissermaßen im Vorhof von St. Petersburg, abzuhalten? Schon sind amerikanische Offiziere dabei, die ukrainischen und georgischen Streitkräfte auf NATO-Standard umzustrukturieren. Sie werden dabei von deutschen Militärexperten unterstützt. Das Problem in diesem Raum, man könnte noch weitere Teile von Nahem und Mittleren Osten bis zum Hindukusch hinzuzählen, besteht nicht in der Existenz des Nordatlantischen Bündnisses, das für Amerikaner und Europäer unentbehrlich und eine Herzenssache bleiben sollte. Es besteht in der obsoleten Struktur der Organisation, der Allianz North Atlantic Treaty Organization, die während des Kalten Krieges zwangsläufig dem amerikanischen Oberbefehl untergeordnet war, die jedoch den Erfordernissen einer seit Ende des Ost-West-Konfliktes total veränderten Welt in keiner Weise mehr Rechnung trägt. Wir belassen es für heute damit. Nochmals besten Dank, Frau Pohl. Chodor Hafez, Gott schütze Sie. We'll be right back. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin und Teheran zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.